Einsatz zu Zürich. Also ich bin ja Schweizer und wir hatten eine Klassenzusammenkunft. Da bin ich also nach 63 Jahren zum allerersten Mal all denen begegnet, mit denen ich als Junge zur Schule ging. Und es ist schon interessant, was so dann aus den Einzelnen geworden ist. Als ich dann so reihum ging, hatte ich natürlich keinen mehr erkannt, außer einen. Der hatte damals so eine Nonchalance und saß so erhaben, sichern, lächelnd, saß er so früher so im Unterricht und das hat er beibehalten. Das ist dann so ein Patentsanwalt geworden. Einer, der so ein bisschen abseits war, ganz still, den konnte ich gar nicht einordnen. Und das stellte sich heraus, dass das der war, der in der Klasse damals so ganz vorne war und so lautstark sagte, wo es lang ging. So. Also es ist schon interessant. Und ich musste dann immer wieder an das denken, was ich schon öfters gesagt habe. Und ich war... wir alle sind ja so als ganz kleine Kinder sind wir in diese Welt hineingekommen, alle gleich. Und was ist so aus den Einzelnen dann geworden? Einfach durch das Leben, durch die Umstände und was eben dazukommt und sicher auch durch den Glauben. So, das einfach nur vorweg. Ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema nachdenken, über das meines Erachtens eigentlich zu wenig nachgedacht wird, weil in der Bibel an ganz vielen Stellen immer wieder an das erinnert wird, immer wieder dieses Denken vorkommt, nämlich was im Galater 6 steht, nicht? Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das Leben ernten. Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, sagt Paulus, ohne aufhören. Das ist schon ein Thema, das ganz schnell so in eine Werkgerechtigkeit abdriften kann. Ich weiß darum, aber auf der anderen Seite müssen wir uns im Klaren sein, dass Paulus das ja an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Schwerpunkten sagt. Das ist das Thema für dieses Zusammensein. Also wir haben es hier mit einer Gesetzmäßigkeit zu tun. Das, was du säst, das wirst du ernten in irgendeiner Form. Das ist im natürlichen Bereich so, das ist im geistigen Bereich so. Alles Gesäte lässt Spuren zurück. Gutes bringt Gutes, Böses bringt Böses. Also wenn du willst, dass es dir gut geht, nicht, dann musst du einfach diese Gesetzmäßigkeit beachten. Darauf hat schon Jesus hingewiesen, nicht wahr? Er sagt, so wie ihr wollt, dass euch die anderen tun, so tut ihr ihnen auch. Nicht wahr? Und du willst ja, dass es dir gut geht. Du willst, dass dich die Leute mögen. Nicht wahr? Also fange an, genau das auch zu säen. Heute, hier und jetzt. Niemand soll dich im Regen stehen lassen, also komme jedem mit Ehrerbietung zuvor. Sähe überall das in deine Welt hinein, was du gerne ernten möchtest. Du klagst, dass man kein Ohr hat für dich. Die Frage an dich zurück, hast du ein Ohr für deine Umwelt? Bringst du ihr Geduld entgegen, Verständnis entgegen? Fantasie entgegen, nicht wahr? Irgendwann wirst du diese Ernte brauchen. Also meistens da zeigt sich dann die Ernte, wo wir sie ja gar nicht erwarten. Das kommt dir dann später von einer ganz anderen Seite her. Und auch zu einem Zeitpunkt, nicht wahr, der dich vielleicht überrascht. Aber hier kannst du also lernen, Gottes Zusagen zu vertrauen. Und wenn du anfängst, dich einmal mit diesem Thema zu beschäftigen, dann merkst du auch, Gott sagt das nicht mit einer Bestimmtheit in dein Leben hinein, aber du hast so ein Riecher, du spürst so in deinem Leben, wie die Zusammenhänge sind. Also, wenn du aus einer geistlichen und selbstlosen Motivation heraus handelst, so wie Jesus sagt, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt, dann wird Frucht entstehen in deinem Leben, das hinein wächst in die Ewigkeit hinein. Und dort wird es eine Ernte geben, das sage ich dir, die alle unsere Vorstellungen übertrifft. Paulus nimmt diese Gesetzmäßigkeiten so verbindlich ernst, dass er immer wieder auf unterschiedliche Weise darauf zu sprechen kommt. So, das ist so mal so das Grundsätzliche. Aber es ist ganz wichtig, dass wir zunächst einmal erkennen, da gibt es eine heimliche Gesetzmäßigkeit in deinem und in meinem Leben. Und ich gehe sogar so weit, auch in der Völkerwelt. Es war früher so, dass wir bei den Straßenversammlungen, nicht also Richard Kriese, der ja auch zur Gemeinde hier gehört, der ist früher immer auf die Straße gegangen, ich bin immer mitgegangen, da haben wir so ein kleines Heftchen, so ein kleines gelbes Heftchen gehabt. Und das hieß die vier geistlichen Gesetze. Mit diesem Heftchen sind wir dann immer rumgegangen und haben den Leuten dann diese vier Gesetzmäßigkeiten erklärt. Das waren auch solche Gesetzmäßigkeiten, wie wir es hier zu tun haben. Da hieß es also, auf der ersten Seite stand, wir haben unser sündhaftes Ego. Alle Menschen haben ihr sündhaftes Ego in sich und wir kommen davon nicht los. Das ist nicht die erste Gesetzmäßigkeit. Und dann haben wir hier überblättert, nicht wahr? Und dann kommt die zweite Gesetzmäßigkeit. Das Unrecht, das wir tun, ob wir das wollen oder nicht, hat immer den Tod zur Folge. Das war die zweite Gesetzmäßigkeit. Aber wieder umgeblättert, da kam die dritte Gesetzmäßigkeit. Da, wo neues Leben entsteht, da wird der Tod überwunden. Da ist dem Tod die Macht genommen. Mal wieder überblättert, nicht wahr? Und dann die vierte Gesetzmäßigkeit, dass eben Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Also das haben wir dann so den Leuten erklärt, es ist jetzt etwas plakativ und etwas primitiv, wenn ich das so sage, aber es ist ja wahr und wir halten uns an diese Gesetzmäßigkeiten und jeder Gläubige, der hier in diesem Raum ist, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten gläubig sind, bin ich sicher, die werden auch diese Gesetzmäßigkeiten bejahen und verinnerlichen. So, und nun kannst du hier auch nur profitieren, wenn du diese Gesetzmäßigkeit, das ist genauso eine Gesetzmäßigkeit, wenn du anfängst, einmal darauf zu achten. Also Galater 6, nicht wahr? Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer Unrecht sät, der wird das Unrecht empfangen, das er gesät hat, ohne Ansehen der Person. Und auch das Gute natürlich, das hat seine Nachwirkungen. Auch wenn es manchmal länger dauert und wenn man manchmal vielleicht sagt, eigentlich habe ich einen ganz wesentlichen Teil meines Lebens so verbracht, wie Gott das will und ich war in seinem Einklang und man muss eine ganze Weile zuwarten. Aber irgendwann hat das seine Ausstrahlung auf dein Leben. Und das gilt nun auch quantitativ, nicht wahr? Wer kärglich sät, sagt Paulus, der wird auch kärglich ernten. Wer also nur selten ein Herz für den anderen hat und das Herz aufweist, der muss sich nicht wundern, nicht wahr? Wenn dann eben die Herzen später eben auch nicht einfach nur zufallen. Und erst recht musst du wissen, wohin du säst. Paulus sagt, wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Nicht wahr? Und da wird nichts bleiben, heißt das mit anderen Worten. Das wird vergehen. Wer aber auf den Geist sät, das heißt also geistlich denkt, geistlich handelt, eine geistliche Motivation hat für das, was er tut, der wird das ewige Leben ernten. Und an anderer Stelle redet Paulus noch krasser. Da sagt er, du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Das hat auch schon Jesus gesagt, mit dem Samenkorn, das in die Erde fällt. Wenn das nicht in der Erde erstirbt, bringt es keine Frucht. Und ich sage dir, da, wo du wirklich geistlich säst, da wird es immer auch ein Stück ins Sterben hineingehen. Und wenn ich mal mein Leben so durchforste und frage, wo bist du eigentlich Wege gegangen, wo du ganz bewusst gestorben bist, wo du sagst, ich nehme jetzt diesen Sterbensprozess in Anspruch, ich will das jetzt ganz bewusst um Christi willen, muss ich sagen, das ist gar nicht so oft. Also, was wachsen eigentlich für Früchte auf meinem Altar? Das ist eine ganz entscheidend wichtige Frage, dass ich mir da einmal Rechenschaft ablege. Nicht erst am Schluss meines Lebens, wo ich merke, jetzt kann ich eigentlich nichts mehr ändern, sondern dass ich da, wo ich mitten im Leben stehe, mal so zwischendurch, mal so innehalte und frage, was wächst das so auf meinem Altar? Weil wir sind gar nicht gewohnt, mir diese Fragen zu stellen. Haben wir mal, als ich noch in Wetzlar war, im ERF, da war ich in der EMK, und da hatte ich mal folgendes Experiment gemacht. Da hatten wir also so einen Altar, und da war so eine goldene Vase in der Mitte. Und dann habe ich hinten im Hinterhof, da ging dann die Lahn durch, und da waren lauter Unkraut, nicht wahr? Dornen und so Brennnesseln und so undefinierbares Zeug. Dann habe ich mir das geholt, habe die Gummihandschuhe angezogen und habe das da abgeschnitten und das in diese goldene Vase hineingesteckt. Und dann, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir lernen zu unterscheiden, was hat Bedeutung, was hat Ewigkeitswert. Und da saßen also die Leute, saßen eine ganze Stunde vor diesem Altar. Sie sangen Lobpreislieder, sie hörten die Predigt, sie beteten vor der Vase. Also alle verehrten eigentlich, ohne es zu merken, verehrten sie eigentlich dieses Unkraut, das ja im Mittelpunkt der Gemeinde stand. Und nach dem Gottesdienst waren einige entsetzt. Warum? Weil sie gar nicht festgestellt haben, dass das gar keine Blumen waren, dass das eben nur vom Bach nebenan das Unkraut war. Verstehst du, was ich damit sagen will, ist ja, wir müssen schon einmal uns im Klaren sein, was will eigentlich der Herr? Bin ich wirklich im Denken des Herrn, wie er über mein Leben geplant hat? Stehe ich da einigermaßen im Denken des Herrn oder lebe ich einfach mein Leben? Das heißt, ich bin dann Sonntag für Sonntag vor dem Altar und merke gar nicht, was da eigentlich ist, was da im Leben, in meinem Leben auf dem Altar steht. Es kommt mal die Stunde, das sage ich dir, wo es dich brennend interessieren wird, was du dort auf dem Altar stehen hast. Es wird das sein, was du gesät hast. Und es wird so viel sein, wie du gesät hast. Und du wirst sofort erkennen, aus was heraus du gesät hast. Aus dem Geist oder aus dem Fleisch. Und auch wie du gesät hast. Nicht wahr? Die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Und wieder an anderer Stelle, nicht wahr? Was du säst, wird nicht lebendig. Mach dir nichts vor. Es sei denn, es stirbt. Also das sind jetzt nur einige ganz zentrale Stellen aus der Vielfalt der Saat- und Erntegesetze. Aber meistens muss dann immer erst etwas schief gehen in meinem Leben und in deinem Leben, etwas Markantes passieren, bis wir merken, dass es sich in einem bestimmten Geschehen um Saat und Ernte handeln könnte, was jetzt in mein Leben gekommen ist. Also so wie es in der Geschichte der Patriarchen ja auch war. Sehr interessant, wir wollen mal jetzt bei den Patriarchen mal gucken, wie da ein merkwürdiger Zusammenhang besteht zwischen der Berufung und wo die Patriarchen ihrer Berufung gemeint haben, nachhelfen zu müssen mit menschlichen und mit unerlaubten, unschönen Mitteln, und wie das dann wieder auf sie zurückgekommen ist. Also wie unbekümmert haben teilweise die Patriarchen, die alten Patriarchen, ihre Machenschaften mitten in Gottes Verheißung hineingesät. Und was sie dann ernten haben müssen, das waren Schmerzen und das waren notvolle Situationen. Also wenn du durch Gottes Gnade gesegnet bist, dann heißt das ja noch lange nicht, nicht wahr, dass deswegen dieses Saat- und Erntegesetz, mit dem wir es hier zu tun haben, aufgehoben ist. Also beispielsweise der Isaak. Der hat damals, ja, wir erinnern uns, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jetzt nicht alles detailliert erklären muss. Also der hat damals den Esau zum Stammvater machen wollen. Und zwar in einem Schnellverfahren, also ohne jetzt die Rebekka, seine Frau, zu informieren. Das zeugt nebenbei bemerkt nicht gerade von einer besonders guten Ehe. Nicht? Und die Rebekka? Die hat ja nach der Schrift damals nicht was so ganz heimlich, klangheimlich, ihren Papa da abgehorcht, als der sich mit dem Esau über den Segen unterhalten hat, nicht wahr? Und was macht sie? Sie geht sofort hin zu ihrem Liebling Jakob und verrät ihm alles, nicht wahr? Zeugt auch nicht von einer guten Ehe. Also man fragt sich schon, was eigentlich aus diesen beiden Auserwählten Gottes geworden ist in ihrer Ehe. Nicht wahr? Aber so müssen sich ja noch manche fragen, was ist eigentlich aus unserer Ehe geworden? So, nun fragt aber der Herr ja nicht in erster Linie, wer da besonders stubenrein ist, wer da in moralischer Hinsicht eine besondere Auszeichnung verdient hat. Der Herr schließt seine Freundschaften mit wem er will. Ganz wichtig. Und das erleben wir ja auch. Ich habe jetzt wieder, als ich in Verden war, einen Menschen kennengelernt, also einen Bruder, mit dem ich dann mal hingehe jetzt dann, der im Gefängnis ist, der einen Mord begangen hat und dort im Gefängnis war, ein ganz wüstes Leben hinter sich hat und trotzdem heute Bibelstunden hat im Gefängnis. Das wird ihm zugebilligt. Also ich will damit sagen, Gott fragt nicht nach unserer Moral. Gott hat einen ganz anderen Kodex, also etwas ganz anderes, wo er drauf guckt und wo er dann seine Hand auf dich und auf mich gelegt hat. Und so ist es auch hier schon vor der Geburt dieser beiden Zwillinge, Jakob und Esau, hat der Herr ganz bewusst sich für den Jakob entschieden, also für den Schlawiner der beiden. Aber die Erwählung gibt deswegen dem Jakob keinerlei Sonderrechte. Er hat das Saat- und Erntegesetz voll und ganz durchleben müssen, bis in seine letzten Tage hinein, hat ihn seine jugendliche Schlitzohrigkeit eingeholt. So, wie geht das nun? Jakob hat ja seinen blinden Vater auf das Schlimmste belogen. Ist ja klar, das können wir zweideutig nachlesen. Also er wollte unbedingt diesen verheißenen Segen, der ihm tatsächlich ja von Gott her verheißen war, den wollte er mit primitiven, schlechten und bösartigen Mitteln, wollte er den einholen, für an sich reißen. Und seine Mutter, die Rebekka, die hat ihm ja den Betrug organisiert. Die hat das Ganze ja an den Sohn weiter verraten. Und so haben die beiden, Mutter und Sohn, eine ganz verhängnisvolle Saat ausgesät. Sie haben das Kleid vom Esau genommen und damit dem blinden Vater, als er das übergezogen hat, den blinden Vater übers Ohr gehauen, mit dem Kleid des Esau, damit der blinde Alte meint, er hätte den Esau vor sich. Und er hat ihm so, der Jakob hat ihm so, seinem Vater, die letzten Tage oder Jahre des Lebens geraubt. Und der Jakob hat sich dann aus dem Staub gemacht, er musste dann fliehen, weil ja dann der Esau ihm böse geworden ist und hinter ihm her war. Er musste dann in ein fremdes Land fliehen und dort hat er ja dann seinen Schwiegervater kennengelernt, hat sich dort als Knecht anstellen lassen und hat die Landarbeit auf sich genommen. Und dort wartet jetzt das Saat- und Erntegesetz auf ihn. Also dort muss er jetzt ernten, wovor er geflohen ist und was er in seiner Heimat gesät hat. Mutter und Sohn, die haben ja dem blinden Vater vorgetäuscht, er hätte seinen Lieblingssohn Esau vor sich. Das war ja das Bösartige eigentlich. Und jetzt in der Hochzeitsnacht am neuen Ort, da täuschen ihm Schwiegervater und Schwiegertochter vor, er hätte seine Lieblingsfrau Rahel vor sich. Dabei war es ja die Lea, nicht wahr? Also Vater und Tochter haben dem Jakob genau das zu ernten gebracht, was in der Heimat zusammen Mutter und Sohn gesät haben. Seine 7 Jahre Knechtschaft für die Rahel, die müssen jetzt wieder von vorne beginnen. Also die Jahre, die er seinem blinden Vater, seinem alten Vater gestohlen hat, die sind jetzt zu seinen gestohlenen Jahren geworden. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, ohne Ansehen der Person, auch wenn einer Jakob heißt. Und das war noch nicht alles, was ja der Jakob gesät hat. Er hat ja auch Esaus Kleid genommen, um seinen Vater zu täuschen. Also der Alte hat ihn noch gefragt, bist du denn wirklich Esau, mein Sohn? Und der Jakob sagt, aber Papa, ich mache dir doch nichts was vor. Du merkst doch, dass ich dein Sohn Esau bin. Und dann glitten die alten, knöcherigen Hände des Vaters über das Kleid vom Esau, nicht wahr? Und er bekam diesen Segen, den der Vater vermeintlich meinte, er gäbe ihn an den Esau weiter. Und als dann der Jakob so alt war, wie sein Vater Isaac, den er jetzt über die Ohren gehauen hat, da bringen ihm seine 11 Söhne wiederum das Kleid von seinem Sohn Josef. Nicht wahr, dass sie ihm Blut getränkt haben und ihm unter die Augen gegeben haben, er konnte zwar auch nicht mehr richtig sehen, nicht wahr, und haben gesagt, da sieh mal, das ist das Kleid von deinem Lieblingssohn Josef. Also wir merken, wie deckungsgleich hier dieses Saat- und Erntegesetz in Erfüllung geht. Seine Söhne hatten ja wieder unter dem gleichen Neid zu tun, mit dem er schon damals, als er ein Junge war, zu tun hatte im Blick auf den Esau. Also wie hatte erst sein Vater Isaac getrauert, weil ihn der Jakob mit dem Esau betrogen hat. Und jetzt muss der Jakob wieder trauern, weil ihn seine Söhne wieder mit dem Josef betrogen haben. Auch wenn das Israels ganz große Patriarchen waren und die Auserwählten Gottes waren, was der Jakob ins Fleisch gesät hat, das hat er auch im Fleisch ernten müssen. Er hat gesagt, genauso wie sein Vater, mit Leid werde ich in die Grube fahren zu meinem Sohn. Und trotzdem hat sich an der Auserwählung nichts geändert. Aber du merkst, wie vergangene Sünden auf einmal wieder laufen lernen. Ich muss das mal in diesem Zusammenhang sagen. Das war mir, ist mir ja auch wieder bewusst geworden, jetzt bei diesem Klassentreffen, nicht wahr, als die Leute mich angesprochen haben, das haben sie offensichtlich nicht vergessen. Was man ja so an Streiche gemacht hat, das vergessen ja die anderen nicht so. Und dann wird man wieder daran erinnert, nicht? Und die haben mich dann auch daran erinnert, was ich mir so alles geleistet habe. War wirklich wahr. Die haben so gelacht und eigentlich hat in mir mehr das Herz geweint, denn das waren teilweise sehr, für mich, für meine Begriffe, wenn sie noch so lustig erscheinen, waren es eigentlich unschöne Dinge. Aber die haben das so erzählt, nicht? Und nun habe ich vor Jahrzehnten im Zusammenhang Folgendes erlebt. Als ich dann verheiratet war und meine 4 Kinder hatte, die älteste Tochter, Das war so schwierig, die wurde so furchtbar schwierig, dass ich einfach in meiner Hilflosigkeit völlig am Ende war. Also die Klassenlehrerin, die war bei uns und hat mit uns besprochen, was man da wohl machen kann. Und nachts kam sie nicht nach Hause, trieb sich mit Freunden herum. Meine Frau und ich, wir kamen mal nach Mitternacht kamen wir zurück und da sah ich ein Auto, das völlig falsch geparkt war und ich guckte da rein und dann ging ich gleich wieder weg und sagte meiner Frau, da liegen zwei horizontal und dann, als ich dann noch einmal nachguckte, da war es meine eigene Tochter. Also das tut einem sehr, sehr weh und dann musste ich zur Polizei mit ihr und so. Also war ganz furchtbar und eines Tages da waren wir im Hinterhof, wir wohnten in der EMK und da war so eine Bank und ich weiß nicht, saß ich zuerst auf der Bank oder meine Tochter, ich meine fast, es wäre gewesen, dass meine Tochter, und ich setzte mich zu ihr und ob du glaubst oder nicht, wir saßen beide auf der Bank und weinten in unserer Hilflosigkeit. Ich weinte, weil es mir so klar war, verstehst du, so warst du auch. So warst du auch. So haben deine Eltern auch gelitten. Verstehst du? Was du säst, irret euch nicht. Was wir säen, das werden wir ernten. So war ich in dem damaligen Alter. So, und wie hat nun dieses Saat- und Erntegesetz beim David ausgesehen? In seinem Haus ist es ja noch viel, viel chaotischer zugegangen. Da bin ich also geradezu ein gesitteter Mann gegen das, was in Davids Haus alles passiert ist, nicht wahr? Da hätte man das Sozialamt hinschicken müssen. Aber der Herr hat das, was dem David passiert ist, hat ja der Herr dem David durch den Prophet Nathan ankündigen lassen. Hat sich ja Folgendes zugetragen, was der Auslöser war. Israel war im Kriegszustand, David saß allein in seinem Penthouse da, nicht? Und unten hatte eine Offiziersfrau gerade so ihren Wellness-Tag, nicht wahr? Und dann ging alles ganz schnell, wie es dann gehen musste. David hat dann etwas so Böses getan, indem er ihren Mann einfach dann auf eine sehr salonfähige Art umbringen ließ. Nicht wahr? Er hat etwas so Bösartiges getan mit seinem Ehebruch und vor allem mit seinem Mord. Und da hat der Herr ja dann gleich einen Propheten hingeschickt, um jetzt dem David auch wieder dieses Saat- und Erntegesetz anzukündigen. Und der Prophet hat ihm dann gesagt, hör mal David, was da einer gesät hat, klaut einfach seinem Nachbar sein Schäfchen, der hatte sein ganzes Leben mit diesem Schäfchen verbracht und der andere hatte seine ganze Scheune voll, geht hin nachts, klaut ihm das und macht ein großes Fest. Und da hat der David, nicht wahr, hat einen Wutanfall bekommen. Warum? Weil er vergessen hat, die Parallele zu ziehen. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Ohne Ansehen der Person. Und so ist dann beides, sein Mord und sein Ehebruch, in die Familie hineingekommen. Und sein ältester Sohn Absalom hat dann am Ende alles an sich gerissen und sich demonstrativ, als der David auf der Flucht war, hat er sich zu seinen Frauen gelegt, so als wäre er im Bordell. David hat dann gemerkt, dass jetzt nicht nur er, auch sein Sohn Absalom unter diesem Saat- und Erntegesetz steht, dass auch er jetzt ernten wird oder wahrscheinlich ernten muss, was auch er gesät hat. Und so hat David dann seinem ganzen Heer befohlen, verschont mir den Absalom. Das steht extra in der Schrift, wie der David Wert drauf gelegt hat. Aber derselbe General Joab, durch den der David damals diesen ganz bösartigen Mord ausführen ließ, derselbe General ist hingegangen und hat dem David seinen Lieblingssohn Absalom, das war sein Lieblingssohn, Absalom umgebracht, als der wehrlos an der Eiche hing, hat er ihm dreimal mit Spießen in den Rücken hineingerammt. Und da hat der David geweint wie nie im Leben. Sei schüttend, wie das in der Bibel berichtet wird. Aber Gott ließ den David, denn er hat seine Hand auf den David gelegt, er ließ ihn am Leben. Und nach der damaligen Justiz, nicht wahr, hätte der David den Tod verdient, ist gar keine Frage. Doch Gott hat ihn geradezu väterlich wieder als König eingesetzt. Warum? David hatte wie kein anderer im Alten Testament Gnade gesät, in einer geradezu unglaublichen Weise, völlig anders, als das damals gewohnt war. Dreimal hat er seinem fanatischen Widersacher Saul hat er die Hand zurückgehalten, obwohl Gott ihn in seine Hand gegeben hat. Und später, als er auf der Flucht war vor dem Absalom, da ist dieser Simei, dieser bösartige Zwerg gewesen, nicht wahr, der ihn da mit Steinen und mit Dreckklumpen und mit Flüchen bombardiert hat. Und da wollte ja der Bruder vom Joab, glaube ich, war es, der wollte gleich hingehen und wollte ihn umbringen, nicht wahr. Und David hat gesagt, erhebe nicht die Hand gegen ihn. Wenn Gott ihn geheißen hat, das zu tun, dann lass ihn das tun. Also man muss sich mal vorstellen, was für eine geradezu edle Gesinnung wiederum auch in diesem auserwählten David war. Gerade der Nachkomme seiner Sünde, die der David getan hat, der Salomo, ist ja dann eine der ganz großen Persönlichkeiten in Israel geworden und auch gehört ja dann auch zum Stammbaum Jesu. Also ich sage das einfach einmal, um zu zeigen, dass das, was in der Bibel steht, nicht einfach nur so da steht und dass man das halt so nehmen kann, sondern dass da ein ganz konkretes Denken dahinter ist. Also du säst eine Tat und das Leben bringt sie dir zurück, Gutes oder Böses. So, und jetzt sagst du mit Recht, sagst du, dieses negative Saat- und Erntegesetz, das hat doch Jesus ein für alle Mal besiegt. Wir kommen doch vom Sieg Jesu her. Heute leben wir von Golgatha her. Was zählt denn jetzt noch außer seine Gnade, sagst du? Und ich sage, genau das ist ja das Thema. Die Gnade und die Vergebung wird uns in einer Überfülle zuteil. Aber ist es denn nicht umso verheerender, wenn jemand sein schuldhaftes Verhalten einfach nicht einsehen will? Wenn er also die ganze Gnade, alles, das hört er Sonntag für Sonntag, nimmt er ständig in Empfang. Aber und irgendwo ist eine Wunderstelle und da macht er einfach nichts. Wenn du weißt, dass du jeden Tag von seiner überströmenden Gnade leben darfst, sie aber einem anderen nicht gewährst, ja was dann? Dann gilt doch dieses Saat- und Erntegesetz. Gott wird dich doch jetzt an deiner empfangenen Gnade messen, wie du umgehst mit deinen Mitmenschen. Und da bleibt eben in diesem Zusammenhang dieses Wort bestehen, was Paulus sagt: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ein Pastor, den ich kenne, der hat mal gesagt, dass er folgende Beobachtung gemacht hätte. Er sagt, er hat also viele oder einige Geschäftsleute in seiner Gemeinde gehabt im Laufe seines Lebens und er sagt, wenn Geschäftsleute zum Glauben gekommen sein, in seine Gemeinde gekommen sind und zum Glauben gekommen sein, dann sagt er, dann, wenn sie dann, obwohl sie jetzt diese ganze Gnade für ihr Leben in Anspruch nehmen, aber in ihrem Geschäftsleben diese Gnade nicht umgesetzt hätten, sagt er, dann hätte das für sie, für diese Geschäftsleute, schlimmere Auswirkungen, als wenn das weltliche Geschäftsleute seien. Er hat gesagt, solche Geschäftsleute hätten dann meistens bankrott gemacht. Ganz interessant. Also wenn du täglich aus der Vergebung und Gnade leben darfst, über andere aber weiterhin im Herzen ungnädig denkst, ungnädig redest oder Geschäfte machst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sich auch deine Umgebung gnadenlos dir zeigen wird. Dann gilt das weiterhin, was Paulus gesagt hat: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn du also willst, dass dir nur noch dieses heilsame Saat- und Erntegesetz gelten soll, dann gehe hin und streue deinen Samen. Sähe immer und überall Gnade hinein, wo du merkst, dass Gnadenlosigkeit herrscht. David hat das bei seinen schlimmsten Feinden getan. Er hat eine Gnade gesät wie kein anderer. Und Gott hat ihm ein unerhört reiches Leben gegeben, obwohl David ja schlitzohrige Dinge getan hat. Er hätte nach dem Gesetz niemals mehr Richter sein dürfen. Aber jetzt wird ihm, dem David, bei jedem Richterspruch wieder der Prophet Nathan eingefallen sein: David, du hast jetzt über diesen Fall zu richten. Und du wirst möglicherweise ein sehr hartes Urteil sprechen müssen, aber denk daran, du bist der Mann. Du kannst nicht mehr einen Menschen richten, ohne immer selber dein eigenes Leben im Hinterkopf zu haben. Es geht nicht mehr anders. Einmal hat der David sogar sagen können, ich in Psalm 51, das hat er nachher gesagt, nachdem diese ganze üble Geschichte war, in Psalm 51 hat er gesagt, ich will dem Sünder die Übertretungen lehren. Verstehst du, und da würde doch jeder sagen, nachdem, wenn wir diese Geschichte vor uns haben, also David, nun sei mal so schön still, nicht wahr? Nun nimm ja nicht den Mund zu voll nach dem, was du dir geleistet hast. Nein. Wer will denn jetzt besser dem Sünder begegnen als einer, der weiß, dass er nur noch aus der Gnade leben kann? Sagt ihr, man wird heute überall solche Priester suchen. Menschen, die sich ständig ihrer Gnade bewusst sind, die ständig aus ihrer Gnade heraus denken, reden, evangelisieren und so weiter. Und jeder ist dann berufen, das auszusäen, was er in seinem reinen Herzen zu säen hat. Und so wirst du den Himmel ernten und Gott schauen. Und selbst wenn du mit Tränen säst, wirst du einmal mit Freuden ernten. Lies einmal die Seligpreisung. Und die Seligpreisung ist nichts anderes als eine detaillierte Auslegung vom Saat- und Erntegesetz, über das wir hier zu tun haben. Aber vielleicht bist du immer noch verbittert, weil dir dein Mann vielleicht nicht treu ist. Und da ist die Frage, was hast du denn in deinen Mann hineingesät? Was hast du in deine Frau hineingesät? Was du ja ernten möchtest, das ist, dass dein Partner Treue dir erweist. Dann sage ich dir, dann fange an, das zu säen. Und rechne damit, dass Gott auch dir die Ernte schenkt auf seine Weise. Du hast Sorgen wegen deinem Alter, siehst du, du möchtest, dass man dir einmal zugetan sein wird, auch im Alter. Dann überleg mal, wie sähst du jetzt diese Liebe und diese Fürsorge in deine Bekannten hinein, in deine Umwelt, in der du lebst, hinein. Das ist geistliche Vorsorge. Das ist viel wichtiger als die finanzielle Vorsorge. Finanziell kann dir nichts passieren, aber hier kann dir was passieren, wenn du nicht sähst. Also überleg mal, was du später haben möchtest und dann gehe hin und sähe deinen Samen. Und wenn dir niemand und nichts einfällt, dann lass einfach das jeden Tag in den Tag hinein streuen, was eben im Galaterbrief steht, nicht wahr? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Also irgendwann wirst du zur Ernte kommen und jauchzen. Und was dann du aus dem Geist heraus gesät hast, willentlich bewusst oder ins Sterben hinein gesät hast, das bringst du einmal dem Herrn hin, zu seiner Verherrlichung. Und das wird ein Jauchzen sein, das in der Ewigkeit kein Ende mehr hat. Darum, Dies lasst uns tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, was wir gesät haben. Ja, Amen.